Guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Ich freue mich auch von Herzen, euch zu sehen. Und viele Gesichter sieht man, aber man kann sie nicht einordnen, weil so viel von verschiedenen Orten sind. Verzeiht's mir, wenn es euch auch so ergeht. Ja, man wird ja älter. Ich bin jetzt seit 1. Februar Rentner und muss aufpassen, sagte ich zu Bruder Paul, dass ich nicht Renner werde, dass das Tee nicht wegfällt. Ja. Aber ich freue mich jetzt bei euch zu sein, freue mich, dass ihr wohlauf seid, hab gehört, dass das gute Essen schon da war und dass ihr gut gefrühstückt habt und dass für den Leib gesorgt war. Und da bin ich schon jetzt beim Thema eigentlich. Ich habe meine lieben Kasseler junge Leute gesehen, da habe ich schon mal das erwähnt, mal nach Geist, Seele und Leib, sie mögen mir nicht böse sein, wo immer ihr sitzt, dass ich das bei euch schon einmal gesagt habe als Grund. Aber es beschäftigt mich so stark. Aber das möchte ich heute beziehen, auch auf die Wiederkunft und die Gegenwart Jesu Christi. Es ist leise geworden um die Wiederkunft Jesu heute. Vielleicht auch bei euch jungen Leuten auch, wenn man mal unterwegs ist und im Radio eine Andacht hören möchte, dann bin ich meistens enttäuscht, dass der Name Jesu gar nicht vorkommt oder irgendwelche Diskussionen geführt werden über religiöse Fragen. Aber zum Kern kommt man nicht. Und das, was mich beschäftigt im Wort, das möchte ich dann, weil es so frisch ist, wie frische Brötchen. Die sollte man dann nicht irgendwo ablegen oder gar einfrieren, sondern man muss es frisch bringen. Und da möchte ich euch als Grundlage für heute Morgen und für heute Nachmittag beides unter dieses Wort bringen. Das Wort ist reich, das reicht vollständig. Nur mit dem Schwerpunkt allgemein jetzt möchte ich allgemein sagen, von diesem Text her und von der ganzen Heiligen Schrift, was uns allgemein als Menschen auch in der Gemeinde fehlt und Nachmittag mehr bezogen auf Familie, Jugend, Eheleute, wo da diese Schwierigkeiten anhand dieses Textes auch liegen. So etwa. Also, 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 23 und 24. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 23 und 24. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer Geist, ganz samt Seele und Leib, müsse bewahrt werden, unversehrt, unsträflich auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Getreu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Diese zwei Verse, besonders der erste Vers 23, der am längsten hier ja ausgeführt wird von Apostel Paulus durch den Geist Gottes, der hat es in sich als solches. Ich spreche vielleicht die meisten von euch an als Bibelkenner, darf ich das so nennen, Bibelkenner. Wenn wir über etwas stolz werden dürfen, dann ist es, dass wir die Heilige Schrift gut kennen. Und habt ihr schon gemerkt, dass der erste Thessalonicher Brief schon deshalb ganz besonders ist, weil jedes Kapitel von 5 Kapiteln schließt mit der Wiederkunft oder mit der Ankunft Jesu Christi. Das war die Gemeinde gewesen, die in der nahen Erwartung stand, dass Jesus Christus bald wiederkommen wird. Und deshalb sage ich, es sind über 250 Mal in der Bibel, entweder direkte Bibelstellen oder indirekte, wo man sehr deutlich auch versteht, dass es wiederum die Wiederkunft Jesu Christi gemeint ist. Und es wird so wenig darüber gesprochen. Alle Propheten, ohne Ausnahme im Alten Testament, die 4 Großen und die 12 Kleinen, sprechen von der Wiederkunft Jesu Christi. Als Jesus in den Himmel gefahren ist, waren 2 Engel da als Zeugen und haben gesagt, dieser Jesus, der jetzt in den Himmel genommen wird mit der Wolke, wird genauso wiederkommen. Sacharja 14, das ist das letzte Kapitel des vorletzten Propheten, sagt uns, wie das geschehen wird, dass es wirklich sein wird, dass wirklich eine Wolke, nicht eine Regenwolke, kommen wird, sondern dass er wirklich mit der Wolke zurückkommt, und zwar auf den Ölberg, das östlich ist von Jerusalem, genauso mit dem Erdbeben verbunden sein wird. Also er kommt, Jesus Christus wird kommen, leibhaftig auf diese Erde, in seine Stadt. Er ist der König aller Könige und der Herr dieser einen heiligen Stadt Jerusalem. Wir können uns streiten über viele Sachen, wie das sein sonst wird, welche Vorzeichen das sein werden, steht auch in Sacharja 14 geschrieben. Aber über einem kann ein gläubiger Mensch überhaupt keinen Streit zulassen, dass Jesus Christus wahrhaftig wiederkommen wird, leibhaftig wiederkommen wird. Und er wird alle Völker regieren. Er ist nach Danielbrief der Stein, der ohne Zutun von Menschen die ganze weltliche Mächte zermalmen wird und wird wachsen, bis er die ganze Welt fülle. Und erstaunlich ist es, und da haben wir auch als Bibelkenner Mangel, dass wir so wenig diese Puzzlechen, die in allen Propheten versteckt sind, besonders bei Jesaja, gewaltig sind, ja, und in Sacharja und in Daniel. Die drei würde ich von den Propheten in besonderer Weise hervorheben. Und diese Puzzlechen zusammenzustellen. Und jeder spricht darüber, was passieren wird. Einer sagt, es wird ein Hagel sein. Der andere sagt, es wird ein furchtbares Erdbeben sein. Wobei wir nicht wissen, ob das eine Atombombe von den Iranern sein wird oder tatsächlich ein Erdbeben sein wird, das die ganze Gegend so stark erschüttern wird. Und dieses Erdbeben ist verbunden mit dem Hinblick auf Usia. Zu seiner Zeit war ein riesiges Erdbeben, wo alle geflohen seien. Und sie sagt, genau die gleiche, noch stärker wird ein Erdbeben in diesem Bereich sein. Und ich habe das in Geschichtsbuch nachgelesen, wo dieses Erdbeben geschildert wird. Und da war ich erstaunt, dass das ganze Kidron-Tal 800 Meter auseinander ging. Unglaublich. Wisst ihr, was ein 800 Meter ist, wenn das Erdbeben und das sollte jetzt umgedreht sein, nach links, nach Süden praktisch, wenn Jesus auf den Ölberg kommt und Jerusalem direkt nach Westen dann liegt, beschienen von der Ostsonne, wird das Erdbeben nach links und nach rechts das teilen, sodass ein gerader Weg sein wird nach Jerusalem hinein, in das verschlossene, doppelte goldene Tor, das bis heute verschlossen ist, bis der Fürst aller Fürsten kommt und da reinkommen kann. Wer in Jerusalem mal war, der weiß, wie wichtig dieses Tor wäre für Wirtschaft und was weiß ich alles. Aber das bleibt verschlossen. Wir leben in dieser Zeit und wer in Israel war, auf der christlichen Studienreise, der weiß, was das für ein Kessel heute ist, wo so viele Völker noch friedlich zusammenleben. Aber auch so ein Streit ist, gerade zwischen Moslems und Christen, verschiedenen Richtungen. Und Jesus wird Frieden machen. Ich kann euch nicht sagen, wie es sein wird. Es sind Vorzeichen, als die Jünger ihn gefragt haben, Herr, wann wird das sein? Dann hat er nicht gesagt, wann es sein wird. Das liege in der Hand Gottes. Die Engel wissen es nicht und der Sohn Gottes wusste es damals nicht. Ich bin überzeugt, er weiß es heute ganz bestimmt. Aber damals hat der Vater im Himmel in seiner Weisheit es ihm verborgen. Wir haben solche Andeutungen, dass der Herr Jesus kommen wird, wenn der letzte Heide eingegangen ist. Das heißt, bis der letzte eingeht, der zum Glauben kommen möchte. Wer die Offenbarung dazu nimmt, dann merkt er, die geht noch weiter. Versteht die Offenbarung nie falsch, besonders ihr lieben jüngeren Geschwister, weil das Ziel der Offenbarung ist nicht, Geschichte zu machen, sondern zu zeigen, dass die Gemeinde Jesu Christi bis zu der Wiederkunft Jesu Christi durch alles hindurch Jesus die Treue zeigt, nach Geist, Seele und Leib. Und jetzt bin ich schon bei dieser Dreiteilung. Der Mensch besteht aus einer Dreiteilung. Der Geist und die Seele sind in besonderer Weise miteinander verknüpft und verbunden. Nur Gott kann sie scheiden, der Mensch kann sie nicht scheiden. Der Mensch kann, auch der Teufel kann die Seele nicht töten, nur Gott kann es machen, wenn er wollte. Der Tod der Seele ist ein ewiger Tod, wo er von Ewigkeit zu Ewigkeiten gequält wird vor dem Angesicht Gottes. Wir können das nicht verstehen, wie kann der barmherzige Gott so machen, aber vielleicht wirst du es ahnen, wenn du verstehst, wenn Gott seinen Sohn geopfert hat. Und dieser Tod und die Auferstehung Jesu und sein Blut alle heilige Heiligtümer auch im Himmel versöhnt hat, dann wirst du eine Ahnung haben, wenn ein Tier oder ein Mensch damals, wo die Gebote gegeben waren am Sinai, sofort gesteinigt werden müssen, getötet werden müssen, wie viel mehr werden die, die es verstanden haben und trotzdem nicht nach Geist, Seele und Leib Gott zur Verfügung standen. Alles das, was der Herr Jesus in der Bergpredigt redet, als der König aller Könige, ist im Grunde genommen das, was der Herr Jesus uns heute schon sagen möchte, in dieser Gnadenzeit. Wer so lebt, als gläubiger Mensch, der ist der, der einmal im Himmelreich, wenn Jesus wiederkommen wird, ihm dienen wird ewig, wo der Tod keine Macht mehr haben wird über ihn. Keine Macht mehr haben wird. Der Tod wird verschlungen sein in den Sieg. Aber wir stehen in diesem Kampf hier und ich werde versuchen, diesen Kampffeld, das besonders nicht im Geist, sondern in der Seele stattfindet. Das dauerte bei mir lange, bis ich das verstanden habe. Ich habe mit der Konkordanz gearbeitet, habe alle Stellen nachgeschlagen, wo Seele vorkommt. Habe gemerkt, wie schwierig das wird bei uns in der Übersetzung. Ich schätze Martin Luther, meine Martin Luther Übersetzung, aber Martin Luther übersetzt das Wort Seele oft oder meistens sogar mit Leben. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Aber wörtlich steht dort Psyche, wer seine Psyche liebt. Ihr kennt das aus psychosomatischen Erkrankungen. Ne? Das ist Psyche, ist Seele, und Soma ist Leib, Körper. Und das kennen wir alle, aber wir wissen nicht den Unterschied. Jesus spricht immer die Seele an. Warum? Weil in der Seele drei Mächte sind. Ich sage jetzt schon voraus, es sind drei Mächte in der Seele. Und das weißt du nicht, wo du deinen Kampf hast. Ne? Da wohnen nicht nur die Gefühle, sondern der Verstand und der Wille. Das sind drei Mächte. Wir können unterschiedlich sein, wie Bruder Paul gerade gesagt hat. Wir sind so unterschiedlich, dass keiner, keinen gibt, der genau gleich in allem ist. Unterschied im Geschlecht, in den Jahren, in der Erziehung, im Charakter und was soll ich noch sagen. Aber wir haben alle diese drei Teilungen, ob wir es wollen oder nicht. Als Gott den Menschen gemacht hat, aus der Erde, Adam heißt eigentlich Mensch, Adama heißt Erde und Dam, das ist die Wurzel von Adam, heißt Blut. Das ist interessant, diese Wortspiele im Hebräischen, in der Ursprache des Alten Testamentes. Und als Gott den Menschen geschaffen hat, nahm er es aus dem Klumpen der Erde und hauchte ihm seinen Geist ein. Und so wurde er zu der lebendigen Seele. Merkt ihr die Dreiteilung schon? Gott hat den Menschen gemacht, wie er selber auch ist. Er ist der Vater, er ist der Sohn und er ist der Heilige Geist. Wir wollen nicht weitergehen, als die Heilige Schrift uns Licht gibt, um nicht spekulieren zu müssen. Aber du bestehst aus diesen drei Kräften in der Seele. Nun, den Körper sehen wir alle. Für den Körper bemühen wir uns, nicht wahr? Wir essen mindestens dreimal am Tag, wenn man einen Kaffee noch nimmt. Ich habe gehört, hier gibt es wunderbares Essen, nicht wahr? Wenn du nur fürs Essen hierher gekommen bist, dann bist du vielleicht auf dem falschen Platz hier. Warum? Das kannst du ja überall essen, ne? Dein Burger King irgendwo reinhauen und sonst noch hingehen. Aber Seelenspeise, und der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er braucht also eine Seelenspeise. Und die Seele ist eigentlich recht vernachlässigt. Nun ist es ja so, dass der Körper eigentlich die Seele sehr beeinflusst. Und bei mir dauert es sehr lange, bis ich verstanden habe, dass der Teufel die Seelenkräfte auch anzapfen kann. Dass diese Kräfte, die Gott in Adam hineingelegt hat, viel, viel größer sind. Und da können viele, viele Mächte das anzapfen. Durch Yoga, durch verschiedene Trainingsarten. Aber immer, du wirst aufgerufen, passiv zu werden der Seele. Und weiß es oft nicht, dass die Seele dadurch sich öffnet. Und Einfallstor ist für alle Kräfte. Du darfst nicht passiv werden. Du findest in der ganzen Heiligen Schrift keine Stelle, wo du zur Passivität der Seele aufgerufen wirst. Du wirst immer aufgerufen, nüchtern zu sein und zu wachen. Wachsamkeit ist der Verstand. Wachsamkeit ist auch die Gefühlswelt. Wachsamkeit ist besonders der Wille. Das können wir lange reden, wie allein in der Seele diese drei Kräfte zusammen funktionieren. Der Verstand prüft. Da im Verstand ist auch das Gewissen. Wenn die Bibel im Alten Testament sagt, du prüfst Herz und Niere, so ist das Herz der Wille und die Niere ist der Verstand und das Gewissen. Und das müssen wir, zuerst mal habe ich das verstanden, als ich alle diese Bibelstellen aneinandergereiht habe, was versteht jetzt hier das Wort unter Seele? Wo ist Geist jetzt? Und das ist eine langwierige Zeit gewesen von Wochen, wo ich das einfach mir bewusst in der Stille Zeit genommen habe zu machen. Was ich euch jetzt bringe, diese frischen Brötchen, weiß ich nicht, ob du die essen willst oder schon abgeschaltet hast. Das ist jetzt nicht meine Probleme. Ich will erklären vom Wort Gottes. Ich möchte am Wort bleiben. Am Wort bleiben. Das heißt, Gott hat dich so gemacht, dass du aus einer Dreiheit bestehst. Geist und Seele kannst du nicht trennen. Wie Mark und Bein kannst du nicht trennen. Das sind ineinander. Mark, wenn Mark aus dem Knochen genommen wird, ist der Mensch innerhalb von wenigen Minuten, Stunden tot. Wenn hier Krankenschwestern sind, wollen sie mich bitte nicht so annageln, dass ich jetzt gesagt habe, in einer Stunde oder so. Nein, aber das ist so, das, was erhält. Reaktionen, Millionen Reaktionen in einer Sekunde gehen in dir vor. In einer Zelle. So funktionierst du. Es ist unheimlich, wie Gott dich gemacht hat, im positiven Sinne unheimlich, wie Gott dich erschaffen hat. Und meistens ist es so, dass der Feind, und das, da komme ich jetzt zu der Weg, eine Person, der Satan ist eine Person. Die wird in der Offenbarung 12 mit vier Namen genannt. Nicht umsonst. Das ist die alte Schlange als Hinweis auf das, dass er die Menschen verführt hat. Er hat sich nicht verändert. Er ist der Drache in seiner Urart, in seinem eigenen Art und dann noch mit sieben Häuptern. Ich möchte den Bibelkennern mal die Frage stellen, habt ihr schon mal nachgedacht, wie diese sieben Häupter heute sich auswirken? Was bedeutet das? Ich gebe euch einen Tipp. Der Herr Jesus hat gesagt, und sie werden kaufen und verkaufen. Habt nicht Lust, die Welt noch was in der Welt ist. Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Lust. Das ist alles in der Seele. Die Kämpfe sind alle in der Seele, in deiner Seele. Ich will, dass du verstehst. Du wirst es nie bereit sein, deinem vollen freien Willen. Gott zwingt dich nicht zu etwas. Du wirst es nie wollen. Wenn du nicht weißt, wie wichtig das ist, dein Wille entscheidet das Letzte. Nicht der Verstand. Der Verstand sagt deinem Willen, sagt, willst du dich mal aufmachen oder willst du faul bei den Säuen bleiben? Und wenn der verlorene Sohn bei den Säuen gelandet ist, versucht Gott durch Hungersnöte, durch verschiedene Führungen in deinem Leben, wie du jetzt sitzt, ist nichts umsonst, versucht er dich zu dir zurückzuholen. Und dann spricht er den Willen an. Der verlorene Sohn sagt, oh, ich habe jetzt das Gefühl, dass der Vater zu Hause wunderbar hat und die Tagelöhne haben es besser. Nee, nicht das Gefühl wird angesprochen. Auch nicht, ich habe jetzt einen Verstand, ich habe nachgedacht, es wäre schön. Nee, er sagt, ich will mich aufmachen. Aber der Verstand war vorher da, dass er nachdachte, wie gut das beim Vater, da ist der Verstand. Und jetzt funktionieren die beiden zusammen oder die drei zusammen. Der Verstand kann auch ohne Gefühle funktionieren. Deshalb, wenn ein Mensch zum Glauben findet, muss er nicht Tränen haben, wie wir Russlanddeutsche manchmal sagen. Die kommen später vielleicht, vielleicht sogar gar nicht, wenn er sagt, ich bin entschieden, mit voller Kraft Jesus zu dienen. Und dann kommen die Tränen. Gott hat uns so wunderbar geschaffen, dass wir zweierlei Tränen haben, nicht wahr? Die Tränen der Freude und die Tränen der Traurigkeit. Das Zweite überwiegt, glaube ich, oder? Irgendwo habe ich die Statistik gelesen, dass die Deutschen zwischen 6 Uhr abends bis halb 8 abends 6 volle Badewannen Tränen weinen. Fragt mich nicht, warum am Abend. Fragt mich nicht, wie sie das gezählt haben. Das ist die Statistik, die angreifbar ist. Aber interessant, wie viele Tränen allein 82 Millionen Deutsche. Das ist doch schon viel, ne? 6 Badewannen voll. Tränen. Jetzt könnt ihr dir, als die gute Rechner sind, überlegen, 82 Millionen geteilt auf 1,5 Stunden, geteilt auf Menschen, wie viel denn jeder Trainer vergisst. Und hoffentlich kommst du dann dazu, dich selbst zu fragen, ja, wann habe ich eigentlich etwas bereut, dass ich über mich selber geweint habe? Wir sind ja so Künstler, immer auf den anderen die Schuld zu schieben. Der andere ist ja meistens schuld, nicht wahr? Immer ist der andere schuld. So ist es in der Ehe auch, oder? Immer ist der andere schuld. Ja? Wenn ich meine Frau dann schelte oder sage, du bist schuld, dann zeigen drei Finger auf mich wieder zurück. Und das war für mich, als ich das erste Mal das gehört habe, eine große Lektion. Ja, ich darf nicht auf den anderen zeigen. In der ganzen Welt, wenn du verheiratet bist und eine Frau oder einen Mann hast, bist du nur mit einer Person ein Fleisch. Und Gott hat gesagt, du sollst sehen, dass es ein Himmel auf Erden ist, auch zwischen euch. Das ist die körperliche Liebe. Aber Geist, Seele und Leib. Vielleicht deute ich das mal an von Nachmittag heute, dass dann, wenn der Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht, dann muss es auch drei verschiedene Arten der Ehe geben. Eine, die fleischlich ist, die nur körperbezogen ist. Sexuelle, sagen wir. Dann kommt die seelische, wo die Gefühle sind. Und ich muss staunen, wie lebendige Menschen, ohne dass der Geist lebendig ist, sich so lieben können, gefühlsmäßig, dass wir Russlanddeutsche besonders, die nicht so auf Gefühle angelegt sind, ja, wir wollen ja nicht so weiter, ja, einander loben, dass wir sehr viel davon ihnen lernen können, ja, viel, viel. Die Liebe soll nicht vollzogen werden in der Öffentlichkeit, dass man da, wer weiß, welche Schmuse einhat und anlegt, aber dass man einander doch sagt, dass man einander gerne hat, oder? Ja, ich habe meinen Papa, der vorgestern 88 geworden ist, gefragt, Papa, warum hast du mir nie gesagt, dass du mich liebst? Keine Antwort. Später hatte sich dann doch durchgerungen zu sagen, naja, es war bei uns Russlanddeutschen nicht so üblich. Ja, aber Papa, du bist jetzt ab dem 38. Lebensjahr, jetzt ist er 88 geworden, Zeit gehabt, 50 Jahre lang Zeit gehabt, als du gläubig wurdest, mir zu sagen, dass du mich lieb hast. Warum hast du dann nicht gesagt? Die Frage jetzt an euch Väter, an euch Ehemänner. Ja. So, ich habe ein bisschen schon ausgeholt für heute Nachmittag. Jetzt komme ich zurück. Geist, Seele und Leib. Was ist jetzt mit dem Geist? Nun, jetzt kommt das Überraschende für mich und ich hoffe für euch auch, dass der Geist eigentlich tot ist. Wenn ein Mensch nicht wiedergeboren ist, nicht von Gott bekehrt wurde, ja, er ist tot. Du kannst sein wie ein Nikodemus, studiert, wer weiß wie. Aber du kannst von oben, wenn du nicht von oben geboren bist, ist dein Geist tot. Seit wann? Gott hat gesagt, Adam und Eva, von allen Bäumen dürft ihr essen im Paradiese. Die waren wunderschön anzusehen. Sie bräuchten nicht den einen Baum, der verboten ist. Aber was eben verboten ist, das reizt doch, oder, ihr lieben jungen Leute? Und dann möchte man gerade das besitzen, das haben, das ausprobieren. Und Gott sagt, du musst nichts ausprobieren, du musst mir vertrauen, dass ich vorgesorgt habe. Dass es dein Glück ist, wenn du mir vertraust und dein Unglück, wenn du mich verlässt und mir nicht voll vertraust. Von dem Baum aber, wenn ihr essen würdet, werdet ihr sterben müssen. Und sie starben, beide, Adam und Eva, in dem Moment nach der Bibel, wo sie vom Baum gegessen haben. Geistlich, weil der Geist war tot. Die Beziehung zu Gott war nicht da. Gott sucht sie zwar, Gott spricht ihre Seele an, aber geistlich gesehen waren sie beide tot. Adam lebte 823 Jahre und trotzdem erzeugte seine Söhne und Töchter und er starb. Und ihr könnt das merken, Kapitel 5, 1. Mose, immer wieder, und er starb. Das ist allen gleich. Und er starb. Ja. Und dann wird es verkürzt. Noah war der Einzige, der noch über 900 Jahre alt geworden ist. Ab ihm war schon halbierte Zeit des menschlichen Alters. Mose sprach von 70, höchst 80, obwohl er als der Letzte noch 120 Jahre alt geworden ist. Immer weniger. Und in Psalm 90 sagt er, 70, höchst 80 Jahre. Was über diese Jahre sind, ist Gnade um Gnade. Jedes Jahr ist eigentlich Gnade, dass wir leben. Und hier sitzen keine unvorbereiteten Menschen, weil Gott viel früher, als die erste Predigt war, hat er dich angesprochen. Er hat dich gewollt, so wie du bist. Du bist einmalig. Du bist so einmalig und verstehst es und weißt es nicht. Und doch, wenn du keine Beziehung zu Jesus Christus hast, bist du tot in Übertretung und Sünde. Habe ich mich klar ausgedrückt? Das ist nicht meine Meinung, die du angreifen könntest oder missdeuten kannst, sondern das ist die Heilige Schrift, die das sagt. Wann wird der Geist lebendig? Die Bibel sagt uns an vielen Stellen, zum Beispiel 1. Korinther 3, 1. Korinther 6 und viele Stellen, dass dass unser Körper, gemeint ist Soma, wieder Körper, so geschaffen ist, dass er den dreieinigen Gott aufnehmen kann. Wisset ihr nicht, dass euer Leib, Soma, ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Nun, in diesem Tempel wohnt Geist Gottes nicht. Er hat die Seele, aber der Körper ist so von Gott geschaffen, dass er den Geist und den dreieinigen Gott aufnehmen kann. Und so meinte das der Herr Jesus auch, wenn er sagte, und wir werden zu ihm kommen, wenn der Mensch sich bekehrt. Wenn er nach seinem Willen leben möchte, so werden wir, nicht er, alleine, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und er meinte den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Das heißt, in dem Moment, wo der Mensch mit seinem freien Willen aus freien Stücken sagt, ich bin entschieden zu folgen Jesus Christus. Ich will nur mit Jesus leben, in aller Schwache. Das ist die geistliche Armut, mit der der Herr Jesus die Bergpredigt beginnt. Selig sind, die geistlich arm sind. Paulus rühmt seine geistliche Armut, wo er betet, dass Gott ihm den Pfahl aus dem Fleisch nimmt. Und dann rühmt er diese Schwachheit. Und zu dieser Schwachheit musst du kommen. Ich weiß nicht, ob du schon diesen Schritt getan hast und dich bekehrt hast zu Jesus Christus. Ich kann nur unterscheiden, dass auch die Bekehrungen drei verschiedene Arten gibt. Ich habe jetzt 42 Jahre Seelsorge gemacht auf diesem Gebiet. Du kannst alles bestreiten. Ich bin nicht stolz darüber, dass ich so viele Jahre das gemacht habe. Aber du kannst nicht bestreiten, das, was ich jetzt sage praktisch. Dass es drei Bekehrungsarten gibt. Es gibt eine fleischliche Bekehrung. Sagen wir mal, wenn ein junger Mann ein Mädchen in der Gemeinde haben möchte, er bekehrt sich, weil er sie haben möchte. Sonst kriegt er es vom Vater nicht, den Segen. Eine fleischliche. Es geht nur, ich will ihren Körper haben. Die gefällt meinen Augen, wie Simson. Ne? Das ist alles Fleischliche. Oder wie der Amnon und die Tamar. Ja? Gerade diese Liebe von ihm. Ja? Es war ja keine Liebe, das war nur Egoismus. Nur besitzen wollen, dann wirft er sie weg, weil er gegen sein eigenes Gewissen kämpft. Dann gibt es seelische Bekehrungen. Und die sind bei uns Russlanddeutschen sehr viel. Und ich wage zu sagen, sogar im Überschuss. Seelische Bekehrungen, wo nur Gefühle da sind. Ich vergesse nicht, wo ich eine Evangelisation gehalten habe in einer großen russlanddeutschen Gemeinde. Und kamen sehr viele nach vorne und haben sich hingekniet, dass ich selber überrascht war, wie viele das waren. Und wir haben einfach abgebrochen und haben dann nur Seelsorge gemacht. Und als ich dann von Seelsorge mit jedem gesprochen habe, kam ich, da standen die Brüder der Gemeinde zu dritt vorne und ich habe gesagt, der Herr hat heute den Himmel geöffnet, der Herr hat so Gnade, ich bin so demütig und so überwältigt von seiner Größe, dass er sich so sichtbar zeigt. Da sagte der Gemeindeleiter, aber diese Hure, die hat sich nicht richtig bekehrt. Da war eine Frau, die offenbar bekannt war, dass sie diesem Gewerbe nachgeht. Und gerade diese Frau hat so geweint. Und die Schminke lief ihr runter. Ich vergesse nie, welche Buße da rausbrach. Das habe ich öfters erlebt. Und dann fragte ihn Bruder, ja, warum sagst du sowas? Wie kannst du das beurteilen, dass sie sich nicht richtig bekehrt hat? Er sagt, sie hat nicht genug geweint. Wenn du die Bekehrung nach dem Weinen nur beurteilst, kannst du sehr schnell fehllaufen. Es gibt sehr viele seelische Bekehrungen bei uns. Darf ich dich fragen, bist du seelisch bekehrt? Nach einem Glaubenstag kam eine Schwester zu mir und hat gesagt, Bruder Viktor, ich bete jetzt vor dir ein Gebet und du sagst mir, ob ich gläubig bin. Ich sage, nee, so wird es nicht gemacht. Wir wollen das biblisch machen. Du sagst mir, ist der Herr Jesus dein Herr in deinem Leben? Hast du dein Leben Jesus ganz mit freiem Willen übergeben oder nicht? Na, das hat uns keiner gesagt. Die Brüder haben nie gepredigt. Ich bin schon seit über 20 Jahren in der Gemeinde. Aber die Brüder haben nichts gesagt. So sagt sie, die Brüder. Ne? Dann habe ich ihr den Weg erklärt. Der Herr Jesus steht vor der Tür deines Lebens, deines Herzens. Im Herzen der Wille. Und er sagt, wie steht's? Möchtest du mich hineinlassen in dein Leben, in deine Seele, in deine Kräfte, in deinen Körper? Ich stehe vor der Tür, ich will deinen Geist lebendig machen. Du bist tot in Übertretung und Sünde. Oder nicht? Willst du das? Allein dieses Bild, da steht der König aller Könige, der mit seinem Blute alles versöhnt hat, im Himmel und auf Erde, der gekommen ist als der Sohn Gottes, der einzige Sohn Gottes, und hat für dich alles getan. Jetzt steht er wie ein Bettler draußen vor der Tür deines Lebens. Ne? Er hätte es doch gewaltsam nehmen können. Die Bibel macht nichts mit Gewalt. Wenn jemand deinen Willen mit Gewalt anspricht und dich vergewaltigen möchte, egal wie fromm das sein möchte, das ist nicht von der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift vergewaltigt nie deinen Willen. Es ist ein freies Werk. Als Adam und Eva an den Baum der Erkenntnis gegangen sind, hat Gott Adam und Eva auf die Hände geklopft, wie wir den Kindern sagen, Kaka? Nein. Aber er wusste, dass er seinen Sohn opfern muss, wenn die Eva davon essen wird. Ein Kapitel weiter, Kapitel 4, Kain und Abel. Gott sagt, pass auf, die Sünde ruht vor seiner Tür. Er spricht seinen Verstand und sein Gewissen an. Aber als Kain den Abel erschlagen hat, was tut Gott? Nichts. Er lässt den freien Willen. Du hast einen freien Willen. Und das ist ein trotziges oder verzagtes Ding, sagt die Bibel. Geh mal diesem Wort Willen nach. Ich möchte den jungen Leuten besonders sagen, habt die Heilige Schrift lieb. Ihr seid viel zu weit weggegangen. Ich möchte den jungen Ehepaaren und den Ehepaaren allgemein, egal wie alt sie sind, sagen, ihr habt euch viel, viel zu weit von der Heiligen Schrift entfernt. Und deshalb müsst ihr das leiden. Schaut, dass die ganze Geschichte des Volkes Israel, das Problem war bei ihnen, wenn sie sich von dem Gesetz, vom Wort Gottes entfernt haben, ging es ihnen schlecht. Bis sie Buße taten, wieder zurückgekommen sind. Da gibt es keine Kompromisse. Wie gehst du mit der Heiligen Schrift um? Sie spricht deinen Willen an. Und zwar freiwillig. Du musst erkennen, dass Jesus dich liebt. Und da ist kein Zweifel. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, auf das alle, dass du nicht verloren wirst, sondern ewiges Leben hast. Warum tust du das nicht? Warum zögerst du? Warum hat die fleischliche Lust dich so stark in Gefangenschaft genommen? Und deshalb können wir nicht vom Sieg sprechen. Wir müssen von Niederlage sprechen. Ja. Und ich glaube, in der Seelsorge habe ich alles gehört, was es gibt im Glaubensleben. Und meine Frau hat recht, ich habe die graue Haare auch deshalb bekommen. Nicht nur von ihr, hat sie schmunzeln gesagt, sondern auch dadurch, dass man so vieles weiß und schaut in die Tiefen der Abtrünnigkeit eines Menschen. Und wir müssen gar nicht da auf die Abtrünnigkeit der anderen schauen. Schau in dein eigenes Herz. Erschrick selber, zu was du als gläubiger Mensch fähig bist. Und dann vergeht dir der Mut, überhaupt je zu richten. Die unter uns, die große Richter sind in der Gemeinde und immer die anderen beschuldigen, die müssen bei sich wieder neu anfangen, demütig zu werden und den anderen zu verstehen. Auch in der Ehe ist es genauso. Wie oft war es so, dass ich gedacht habe, ich habe Recht und ich hatte nicht Recht. Ich behauptete nur, ich bin das Haupt. Jawohl, ich bin das Haupt, aber ich soll auch meine Frau lieben wie meinen eigenen Leib. Tue ich das? Und jeder, die Frauen piepsen in der Seelsorge, ja, aber Bruder Viktor, mein Mann soll mich doch lieben von ganzem Herzen. Und der Mann sagt, ich bin dein Haupt. Das muss ich nicht. Doch, doch. Beides ineinander. Zu gleicher Zeit ineinander. Nicht nacheinander. Wenn du mir erlaubst, das Haupt zu sein, dann werde ich dich lieben. Oder umgedreht. Und da setzt der Teufel ein. Wie viele Kämpfe haben Eheleute hier? Wie viel Kraft wird verloren, geht verloren, dadurch, dass in der Ehe diese Komplikationen und Streitigkeiten sind? Und ihr lieben Eheleute, ich sage jetzt schon auch wieder einen Satz, wo der Schwerpunkt heute Nachmittag eher ist. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Fleisch und Blut ist immer der Körper gemeint. Wenn der Herr Jesus zum Petrus sagt, Fleisch und Blut hat es dir nicht geoffenbart, sondern der Geist Gottes, sagt er eindeutig, dass es dieses Äußere ist. Was tut der Mensch alles für den Körper? Man möchte ja schön sein, ne? Ganze Industrien sind eingebaut. Milliarden im Monat verbrauchen alleine die Frauen, deutsche Frauen, auch gläubige Frauen, um nur ein bisschen schöner zu sehen und ein paar Maschinke wegzutuschen. Wer nicht weiß, was Maschinke sind, sollen die dann übersetzen, bitte. Aber Geist. Das heißt, mein Geist wird lebendig, wenn ich die Tür Jesus öffne. Einmal muss ich aufstehen, ich muss den Lärm abstellen, ich muss die Stimme Jesu hören. Er klopft. Das Klopfen kann dringlich sein, kann aber auch leise sein. Das Klopfen Gottes kann geistlich sein, kann die Seele ansprechen, kann den Körper ansprechen. Dass du einen Unfall bekommst, passiert manchmal, dass die Menschen nur dadurch, dass Gott sie so hart angreift, dass sie dann sagen, das ist der Herr, das ist der Herr. Gott hat viele Wege, aber eines macht Gott nie. Er macht nie Fehler in der Erziehung. Wir Eltern machen immer Fehler, oder? Und müssen uns manchmal bei unseren eigenen Kindern entschuldigen und sagen, wir haben so viel Falsches gemacht. Und wenn ich jetzt wieder die Zeit 30 oder 40 Jahre zurückdrehe, unsere Älteste ist 34, sagen wir 33 wenigstens Jahre, da würde ich was anders machen, mehr Zeit für die Kinder haben. Würde ich das wirklich? Oder ist es nur mein Wunsch? Werde ich nicht die gleichen Fehler machen? Als wir die Enkelkinder bekommen haben, da habe ich mich oft ertappt, dass ich das nachholen möchte, was ich an den eigenen Kindern versäumt habe, was Zeit betrifft. Geht es euch auch so? Na, ihr Jugend, ihr versteht das sowieso noch nicht, nicht wahr? Aber vielleicht später, ja? Aber mancher versteht es nie und der andere noch später. Nach Geist, Seele und Leib. Das heißt, der Geist, dein Geist, mein Geist wird lebendig in dem Moment, wo ich sage, Herr Jesus, ich bin entschieden, dich als König aller Könige in allen Bereichen nicht nur zu akzeptieren, sondern als den Herrn anzunehmen. Ich möchte, dass du regierst. Ich möchte, dass du über mich herrschst und nicht die Sünde. Übernimm ab heute die Verantwortung für meinen Verstand, für meine Gefühle und für mein Wollen. Das ist die biblische Bekehrung. Sonst kann der Unterschied groß sein, dass man 180 Grad Bekehrung macht, man läuft von Gott weg und kommt zurück. Es gibt aber Bekehrungen, die 45 Grad, 45 Grad und 45 Grad oder 90 und 90 gibt. Das gibt sehr viele Unterschiede, aber eines hat jede biblische Bekehrung gleich. Man kommt zu Jesus und übergibt sein Leben ohne Wenn und Aber. In der Erkenntnis der Liebe Jesu vom Kreuz, ihm ganz sein Leben. Hast du das gemacht? Bist du wirklich biblisch bekehrt oder ist deine Bekehrung seelisch oder körperlich? Das ist die Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich kann nur anstoßen. Aber da gibt es keine zwei Möglichkeiten. Wenn du aber das Herz öffnest und sagst, Herr Jesus, du bist der König, du bist jetzt auch mein König, du regierst im Himmel, aber dein Wille geschehe auch genauso wie im Himmel auf der Erde. Wir beten das Vaterunser und wissen nicht, was wir da beten. Ist ein Hingabegebet. Sonst sollten wir das Vaterunser auch nicht beten, wenn wir das nur plappern. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Sei du in meinem Herzen Herr. Wenn das geschieht, ist die Bekehrung biblisch vollzogen. Was viele nicht wissen, wo auch viele charismatische Bewegungen hier ansetzen und sagen, wenn du nicht ein besonderes Erlebnis hast, wenn du nicht einen besonderen Segen hast, der sich auswirkt durch das Zungenreden, dann bist du nicht richtig bekehrst. Was sagt die Bibel? Wann kommt der Geist Gottes in dein Herz hinein? Epheser 1, Vers 13. Da wir gläubig geworden sind an Jesus Christus, empfingen wir den Heiligen Geist. Der Moment ist sehr klar. Epheser 1, Vers 13. Diese Stelle mögen die Charismatiker überhaupt nicht. Das ist der Moment. Epheser 1, Vers 13 musst du dir merken. Das heißt, wenn der Herr Jesus, du öffnest die Tür und sagst, ich will ganz, ist der Geist Gottes drin. Du musst nicht fühlen zuerst mal. Und du musst zuerst mal dein Leben Jesus übergeben. Komm zurück zu dieser Frau, die gekommen ist. Viele von euch waren vielleicht auf den Glaubenstagen. Und oft ist es ja so, zum Beispiel in Glasterhausen da oben, Obrigheim, immer die Halle, und das ist eine Sporthalle, und oben sind dann so die Sportkabinen, wo man sich umzieht, um normalerweise Sport zu machen, waren als Seelsorgezimmer eingerichtet, und da kamen sie dann rein. Und hat sie mir gesagt, ja Bruder, ich bete jetzt vor dir und du sagst mir, ob ich richtig gläubig bin. Ich habe gesagt, du musst dein Leben Jesus übergeben. Und dann haben wir uns hingekniet, als ich gesagt habe, Jesus steht vor deiner Tür, klopft an, willst du? Ja, ich will. Und dann hat sie angefangen zu beten. Und vorher hat sie gesagt, die weiß nicht so richtig laut beten. Als ob sie schon immer gebetet hätte. Und dann, wo sie dann von den Knien aufstand, dann sagt sie, Bruder Viktor, bin ich jetzt gläubig oder nicht? Ich sage, jetzt bist du gläubig. Du bist dann mein Bruder. Ja, ich bin jetzt dein Bruder. Die Frau war über 80. Ich habe selten bei uns Russlanddeutschen das erlebt von Gefühlen, die da waren. Die begann zu hüpfen, wie es in einem Psalm heißt, wie die Kälber werden hüpfen. Die hat gehüpft und dann hat sie sich gefangen genommen, weil unten schon das Mittagessen gedeckt war. Könnt ihr euch vorstellen, wer da war? Und die ist die Treppe runter und ich wartete dann auf den Nächsten. Und ich habe gesehen, die hüpft da unten im Saal immer noch. Die wollte kein Essen. Das ist eine Bekehrung, wo die Gefühle nachkommen. Der Verstand und der Wille ist die Lokomotive. Die Gefühle sind die Waggons. Da kann man viele Waggone anhängen, aber umgedreht geht es nicht. Die Lokomotive kann ohne Waggone fahren. Aber die Waggone können nicht ohne Lokomotive fahren. Deshalb ist der Wille und der Verstand so wichtig. Möchtest du heute Jesus annehmen? Ich möchte aber auch dir ansprechen hier, nach Geist, Seele und Leib, die lau und träge geworden sind. Und das sind sehr viele heute. Die Verlockungen dieser Welt sind groß. Ich will keinen verachten wegen dem. Du weißt, dass es Sünde ist, ich weiß, dass es Sünde ist. Und dass Gott gnädig ist, ja, und er wartet und wartet und wartet. Und dass du am Leben bist noch heute, dass er dich nicht sofort für alles bestraft hat. Er weiß dein Leiden. Das ist Gnade, dass du noch am Leben bist. Aber du weißt, dass es nicht richtig ist. Alleine kommst du nicht weg. Es hat sich so vieles angesammelt. Lieben jungen Leute, müsst ihr ständig die Handys haben. Muss das sein? Ich beobachte das die letzten Jahre in besonderer Weise stark. Da sitzt ein Ehepaar und zwei Kinder am Tisch beim Frühstück und jeder hat sein Handy. Es fehlt noch, dass sie gerade noch einander ein paar SMS schicken. Sonst chattet jeder. Und du kennst dich in WhatsApp ab und wer weiß, auf welchen Apps noch sonst noch, weil nicht weit. Und wo chattest du sonst noch, nicht wahr? Und siehst fern, wer weiß wie lange. Aber du siehst nicht nah, du hast das Wort Gottes vernachlässigt. Dein Gebetsleben, wie ist das? Ich richte dich nicht, ich will Licht hineinbringen in mein und dein Leben. Ich will nicht von oben reden, ich kenne die Kämpfe bei mir selbst. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Es ist viel leichter, den anderen zu sagen, wo es lang geht, anstatt bei sich selber anzufangen. Kämpfe. Und das Schönste wäre, wenn ich heute Abend, egal wie ihr spätestens nach Hause fahren und in euch Gott das bewirken kann, dass manchen in der Ehe sagen, ja, der Bruder Viktor hat aus Gnaden durch den Geist Gottes uns angesprochen und wir wollen miteinander reden. Es hat sich so vieles angesammelt, wir müssen ausmisten und den alten Sauerteig wegtun. Im Jugendkreis auch bei euch. Und bei sich selber wieder anfangen. Feget den alten Sauerteig hinweg. Das ist der vernünftige Gottesdienst. So ergebet eure Leiber zum Opfer, welcher ein vernünftiger Gottesdienst ist. Römer 12 am Anfang. Und ergebet die Glieder am Leibe Gott zum Opfer. Römer 6. Sehr praktisch, sehr einfach. Und ich kann sagen, ja, ich kann doch alleine nicht. Das will Gott auch nicht, dass du alleine bist. Und jetzt bin ich bei diesem Zentral. Habt ihr gemerkt, bis zu der Ankunft Jesu Christi sollen wir bewahrt werden, müssen wir bewahrt werden. Nach Geist, Seele und Leib, nicht nur nach Leib, nicht nur nach Seele. Nicht nur nach Leib und Seele, sondern auch dem Geist bewahrt werden. Und jetzt kommt etwas Interessantes, was ihr nicht, wenn ihr nicht Griechisch kennt, und Griechisch ist ja die Sprache des Neuen Testamentes, dass ihr mir jetzt glauben müsst, das Wort Ankunft, im Griechischen bedeutet auch Gegenwart. In der Gegenwart Jesu Christi. Parousia heißt das Wort im Griechischen. Parousie. Und Parousia heißt in der Gegenwart, aber auch in der bis zu der Wiederkunft, bis zu der Ankunft Jesu Christi. Das heißt, hier übersetzt Martin Luther, bis zu der Wiederkunft Jesu Christi, was wahrscheinlich das Überwiegende auch ist, aber auch in der Gegenwart Jesu. Und das ist jetzt die Botschaft. Neben dem, dass wir die Bibel vernachlässigt haben, ihr lieben Brüder und Schwestern, haben wir vernachlässigt, in der Gegenwart Jesu Christi zu leben. Er ist immer da. Als er in den Himmel gegangen ist, was sagt er zu seinen Jüngern? Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wirket, bis ich wiederkomme. Hört ihr, wirket. Wirken wir wirklich? Oder streiten wir uns nur untereinander? Das ist der Feind. Und er lenkt uns so gewaltig ab, bis hin in die Gedankenwelt. Denke ich das oder hat er mir den Gedanken gegeben? Das ist jetzt für Fortgeschrittene, was ich jetzt gesagt habe. In der Heiligung Fortgeschrittene. Und der Kampf ist hier. Auf dass wir Widerstand tun und das Feld behalten mögen. Epheser 6. Kennt ihr die Stelle? Wir haben nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächtigen und Fürstentümern und Gewalten zu tun. Gott sei Dank, wir sehen sie nicht. Und Gott streitet für uns. Wenn wir ihm vertrauen, dann wird er uns behüten. Und Gott ist so gnädig und so gütig und so voller Erbarmen, dass wir nur staunen können. Ja. Aber dieses Erbarmen sollten wir auch nicht nur ausnutzen und sagen, ja, Gott ist ja immer erbarmungsvoll und er wird das schon wieder vergeben und er wird das schon, sondern dass wir auch in der Heiligung fortstreiten können, dass wir Frucht bringen zu seiner Ehre. Und das ist diese Entscheidung. Und nach Geist, Seele und Leib werden wir aufgerufen, hier bei ihm zu sein. Er ist Gott des Friedens. Das dürfen wir nicht übersehen. Es gibt in 2. Korinther 1 und Gott des Erbarmens und aller Trostes zum Beispiel wird Gott genannt, aber hier wird er Gott des Shalom genannt. So würden jetzt die Hebräer sagen. Gott des Friedens. Und das Wort Frieden ist bei uns so abgedroschen in der deutschen Sprache. Fast jeden Tag hört man aus dem Munde der Politiker Friede und Sicherheit, Friede, Friede, es hat keine Gefahr. Ne? Und dann, sagt die Bibel, wird sie der Schmerz überfallen. Dann werden sie unvorbereitet sein. Aber hier, dieses Wort Shalom, da braucht man, hat jemand gesagt, 24 Wörter im Hebräischen, im Deutschen, bevor man das hebräische Wort Shalom ausdrücken kann. Shalom Alechem, Shalom Alechem. Salam Aleikum. Kennt ihr? Von Kasachischen vielleicht auch irgendwann. Ja. Das ist alles das Shalom. Shalom Frieden. Jerusalem. Städte des Friedens. Der Ruhe. Und der Herr ist der König des Friedens. Und er ist der König aller Könige. Und Jerusalem ist die Stadt des großen Königs, Jesus Christus. Und er wird sie nie dem Antichristen endgültig überlassen. Aber der Antichrist will sich auch da hinsetzen. Ich habe in Geschichtsbüchern nachgelesen, Jerusalem ist 6-mal eingenommen worden. Aber das letzte Mal, sagen alle Propheten, wird es nochmal kommen. Und das ist beschrieben in Sacharja 14. Wenn das schon so grausam war und Jesus sagt, und es wird das Schlimmste, wird es noch kommen. Und mindestens 2/3 der Juden werden umkommen, die im Lande leben, sagt ein Prophet, glaub Amos. Ich möchte euch motivieren, die Bibel ist noch nicht entdeckt, gerade die kleinen Propheten. Und lass dich nicht ableiten oder abirren, wenn plötzlich auch ein Vers herausgenommen wird aus dem Zusammenhang der ganzen Geschichte, die geschrieben wird, und plötzlich wird gesagt, und in Bethlehem wird der, du bist nicht die Kleinste. Und genauso haben die Apostel das verstanden. Und das hat mich zuerst mal irritiert. Wie kann der Geist Gottes so machen? Bis ich angefangen habe nachzuschlagen. Und zu sehen, der Geist Gottes soll mich lenken, um Verständnis zu machen. Wo ist diese Stelle nochmal in Matthäus zitiert? Warum? Und in welchem Zusammenhang? Darf ich euch sagen, wir sind faul geworden, zu vergleichen. Man ist schon dankbar, wenn überhaupt jemand noch die Bibel liest, ne? Sie vielleicht abquält. Ne? Man muss es ja, um das Gewissen zu befriedigen, ruhig zu werden, vielleicht halbe Stunde beten die Bibel lesen. Ist das alles? Wenn du Jesus lieb hast, ist das alles, was du ihm gibst am Tag? Ist das alles? Er aber, der Gott des Friedens, das ist der himmlische Vater gemeint, der Herr Jesus auch gemeint und der Geist Gottes gemeint, heilige euch durch und durch. Das heißt, das Ziel, wenn der Mensch sein Leben Jesus übergibt, Das Ziel ist, dass wir durch und durch geheiligt werden. Heilig bedeutet in der Bibel nicht, dass wir so vollkommen sind, dass keine Sünde mehr vorhanden ist. Das Volk Israel war heilig in der Wüste, obwohl sie Streit und Zank hatten, aber heilig, weil Gott der Heilige in ihrer Mitte war. Mose zog mit seinen Schafen 40 Jahre durch die Wüste. Und er sah oft, dass ein Blitz in einen Dornbusch hineinfuhr, dass es verbrannte. Aber jetzt, vielleicht war er beim Mittagessen gerade und hat sein Brot Vesper gegessen, da sieht er einen Dornbusch tatsächlich brennen. Aber das hat ihn nicht beeindruckt, sondern immer wieder hingeguckt und hat gesehen, dass er es nicht verbrennt, dass es immer brennt. Und das hat seine Neugierde geweckt. Und als er in die Nähe kam, hörte er die Stimme Gottes aus diesem Dornbusch. Mose, zieh deine Schuhe aus, denn dieses Land, wo du stehst, ist heilig. Ja, war nie heilig gewesen, der Ort. Warum ist es plötzlich heilig geworden? Ja, weil Gott da war. Heilig ist ein Mensch, wo Gott da ist. Und wo ist der Herr Jesus? Die Pharisäer haben gesagt, du tust zwar Wunder, aber zeig uns noch andere Wunder, lass Feuer vom Himmel fallen lassen. Wo ist denn Gott oder so weiter? Wo ist deine Gegenwart? Er sagte, mitten unter euch. Wo Jesus ist, da ist die Mitte. Wo zwei oder drei sind, kann man von der Mitte sprechen. Wenn zwei sind und drei sind, wenn Kreis ist, immer die Mitte ist Jesus. Und das ist uns so unbewusst. Wir verlieren die Gegenwart Gottes aus den Augen. Du umgibst mich von allen Seiten. Du hältst deine Hand über mir. Ich sitze oder stehe, ich liege oder gehe. Du erkennst mich, du hast meine Nieren, du hast mich ausgebildet, wörtlich übersetze ich jetzt das aus dem Hebräischen, du hast mich ausgebrütet im Mutterleib. Als ich diese Stelle bewusst verstanden habe, ich habe gedacht, Mama hat mich doch ausgebrütet, oder? 9 Monate lang oder 10 Monde, wie man früher sagte. Nein, Gott hat mich und dich so gewollt. Und egal welche Geschichte wir haben in Russland oder in Deutschland, welchen Beruf wir haben, Gott hat uns immer gesehen. Nur, wir müssen wieder bewusst mit unserem Willen und Verstand in seine Gegenwart treten und sagen, ich will mit dir leben. Dann ist es schwerer zu lügen, zu betrügen, weil Gott jedes Wort kennt. Und jedes Wort wird bestraft werden, es sei denn, dass es vergeben ist. Das heißt, unter das Blut Jesu gestellt wurde und vergeben wurde. Das kannst du glauben oder nicht glauben, aber das ist die Tatsache. Wenn ein Affe seine beiden Hände vors Gesicht legt und sagt, ich sehe nichts und du siehst mich auch nicht, das bedeutet noch lange nicht, dass man ihn nicht sieht, den Affen. Also sei kein Affe, sondern sei ein Mensch. Und laufe nicht der Gegenwart Gottes aus dem Wege. Gottes Sehnsucht ist immer gewesen, unter seinem Volk zu wohnen. Im Paradiese wollte er so nah bei den Menschen sein, wie es nur ging. Die Menschen haben gesündigt. Trennwand. Gott muss sie aus dem Paradies vertreiben, obwohl er es nicht gerne gemacht hat, auf dass sie nicht in diesem Zustand der Sünde essen vom ewigen Lebensbaum. Dass die Sünde ewig ist, mussten sie raus. Und dann beginnt die ganze Geschichte der Wanderschaft. Der ganzen Völker, du kannst sie studieren, ich habe sie studiert, wie die ganze Völker um das Mittelländische Meer zuerst waren, alle Inseln belegt haben. Und dann, wo kein Platz war, Streitigkeiten waren, sind sie immer weiter und weiter in das Innere hinein, haben das Schwarzmeer entdeckt und bis nach China und so weiter waren die damals schon vorgedrungen. Ne? Sollen wir nicht unterschätzen. Und sie trieb eben dieser Gedanke, füllet die Erde und seid fruchtbar und füllet die Erde. Das waren die zwei, die auch bei den Heiden immer vorhanden waren. Sonst verstehst du die ganze Geschichte der Menschheit nicht, wenn du nicht diese Triebe der Menschen siehst. Aber die Heilige Schrift verlangt was ganz anderes. Gott ist überall da. Und ihr habt gesagt, es kommt die Zeit und ist jetzt schon da, wo man Gott nicht anbeten wird, lokal in Garezim, auf dem Berg, den höchsten Berg der Ebene bei Sichem, noch in Jerusalem. Das war damals eine Lästerung, wenn jemand sagte, nicht in Jerusalem, sondern im Geist und in der Wahrheit. Möchtest du wahrhaftig sein zu dir selbst zuerst mal und sagen, Herr, wie oft habe ich geheuchelt? Ich möchte zurück zu dir. Ich möchte zurück zu der Heiligen Schrift. Und schließen möchte ich mit der Bitte noch einmal, bedenkt das, wie stehst du heute zu der Bibel? Dass wir, jeder von uns, eine Bibel besitzen können, ist doch außer Frage, oder? Jeder kann eine vergoldene Schrift und Lederbezug, Kunstleder oder Echtleder und Wildleder und wahrscheinlich auch Eselleder, weiß ich nicht, ob es sowas gibt. Aber das ist alles Äußeres. Ich habe Bibeln gesehen, wo ganze Familie Chronikers eingebracht war, wo wer geheiratet hat, die Uroma und so weiter. Und die haben mir das stolz präsentiert. Und ich soll eine Andacht halten. Dann habe ich gesagt, es ist eine wunderbare Bibel, die hat bestimmt sehr, sehr teuer gekostet. Und die ist wahrscheinlich unbezahlbar in euren Augen. Aber eines tut diese Bibel nicht. Sie wird nicht gelesen. Woher wusste ich das? Hier über dem goldenen Rand sah ich den Staub. Vielleicht ist deine nicht verstaubt, aber irgendwo liegt sie herum. Und du hast keine Zeit. Wir sind ja alle gehetzt, oder? Ich habe zu den Brüdern gesagt, ich muss aufpassen im Rentenalter, dass ich nicht Renner bin, dass das T nicht wegfällt. Rentner und Renner ist ein großer Unterschied, ne? Dass man dann auch, man kann auch im Reiche Gottes das und das zu sagen, ohne zur Ruhe zu kommen, als Levit und als Aarons Priester zur Ruhe finden und dann aus dieser Ruhe und Kraft geschöpft wieder geben können. Wir können nie alles ausgeben, ja, und irgendwo im Garten auch mal wursteln, ne? Und das umpflanzen und jenes. Ja, meine Frau ist so der Gärtner, ne, ich bin der Gärtner, sie ist die, die sagt, was zu machen ist, nicht wahr? Sie packt selber auch an, ne? Aber das meiste muss ich dann schon machen. Und da sind wir jetzt vor 7 Tagen, glaube ich, sind wir durch den Garten gegangen und eine Liste. Oh, DIN A4-Blatt von beiden Seiten beschrieben. Welcher Staude, bitte, der kommt da hin. Und der Fliederbaum müssen wir unbedingt beschneiden. Wir müssen wir das. Wir. Aber du weißt ja, wie ich das schon dir gestern oder vorgestern gezeigt habe. Wir machen das, nicht wahr? Und du weißt, was für Dünger da hinkommt. Und sie hilft mir aber meistens doch. Aber ich freue mich, den Garten zu arbeiten. Glaub mir. Ja. Ich wünsche euch, dass ihr alle Rentner seid. In diesem Sinne, ja. Dass man einfach Ruhe findet. Ruhe findet. Einfach die Blumen anzuschauen. Sieht die Blumen auf dem Felde. Sieht die Sterne an. Wann hast du das letzte Mal in die Sternenhimmel geguckt? Wir sind ja so beschäftigt, ne? Mit unserem Handy, ne? Ja, mit den Konsolenspielen, nicht wahr? Ha. Wenn die Oma eine Orange schenkt, ja, da kriegt sie vielleicht auf die Stirn zurück, ne? Da muss schon ein neues Handy, Oma, nicht wahr? Und das macht man dann vor Weihnachten schon, nicht wahr? Delegiert man die Oma. Oma, nicht wahr? Da ist so ein Sonderangebot, ein Realkauf bei uns. Also das Handy ist ganz besonders gut. Und wenn die Oma fragt, willst du das für mich? Nein, Oma, verstehst du das nicht? Versteh doch nicht falsch, Oma. Und dann schenkt man das und dann geht das los. Und das kann noch besser und das kann noch besser. Und man verliert die Kommunikation. Das ist der Sinn des Satanas in der Ehe. Und dass wir miteinander nicht mehr kommunizieren können. Nicht mehr miteinander über Gott sprechen können. Über die Heilige Schrift sprechen können. Wir sind gehetzt und wir merken es nicht. Das ist das Schlimme. Wir merken das nicht mal. Lieben junge Leute, ich bitte euch, stellt das Ding ab. Es ist nicht richtig, wenn die Eltern das dann endlich sagen, du sitzt doch nur ständig an diesem Ding da. Ihr müsst vom freien Willen, wir können nicht vom freien Willen dann sprechen, den wir Gott übergeben, wenn wir in diesen kleinen Dingen nicht wenigstens ein paar Stunden Ruhe haben können. Und die Ruhe tut gut. Lieben junge Leute, es tut gut. Ihr müsst nicht überinformiert sein. Und ihr müsst nicht in Wikipedia oder was weiß ich sonst welche Pedias zu Hause sein. Und ihr müsst unbedingt. Und ich staune, dass ihr nicht an dem Daumen schwul habt. Masolle. Kannst du das? Kannst du das? Musst du immer das Neueste haben? Ich kann mich erinnern, als ich das alte Nokia bekommen habe, als erstes Handy als Geschäftsführer, nicht wahr? Da haben sie alle gelacht, damals schon, ne? 2000. Ne? Oh, das ist so veraltet. Und dann kamen die neuen Dinge, nicht wahr? Und als meine Kinder dann gesagt haben, Papa, den Nokia, das musst du, also schäm dich. Du musst was Besseres haben. Ja, was Besseres. Na, das ist so. Galaxy, ich habe ja S5, aber für dich reicht S2, Papa. Das war so das letzte Auslaufmodell, wo ich dann für 83 Euro gekriegt habe. Papa, wir richten dir das auch ein. Du musst nicht in WhatsApp zu Hause sein. Das kommunizieren wir schon untereinander, damit du nicht alle Geheimnisse von uns weißt, was wir da so planen. Es genügt. Gut, aber ich wollte euch nur sagen, bitte lasst euch nicht in diesen Sog hineintreiben, dass ihr keine Zeit für die Heilige Schrift habt. Ganz praktisch bedeutet jetzt, wenn du morgen spätestens aufstehst, besser wäre heute, dass du sagst, Herr, ich gehe auf die Knie in meinem Zimmer und ich möchte dich bitten, hilf mir, gib mir die Kraft. Ich weiß so viel, aber es ist so wenig nach draußen. Ich will wieder zurück zu dir. Wenn das passiert, da habe ich nicht umsonst die Reise gemacht von 2 Stunden hierher und dann zurück, dann hat der Herr etwas bewirkt in euch, was für die Ewigkeit wertvoll ist. Nach Geist, Seele und Leib bewahrt werden bis zu der Ankunft Jesu Christi. Wir sind nicht treu. Die Bibel sagt, getreu ist er, der euch gerufen hat und ruft. Immer wieder ruft auch heute. Und er wird das auch tun. Ich muss es nicht tun. Das ist so befreiend. Ich muss es gar nicht machen. Und wenn etwas passiert, der Ruhm ist nicht meine. Im Gegenteil. Das macht mich so demütig, wenn ich merke, da kommt ein Mensch zum Glauben. Der sagt ja, ich bin entschieden. Ich war so lau geworden. Ich möchte ganz neu wieder mich ausrichten nach dir. Ich stelle meinen Wecker jetzt eine halbe Stunde früher. Der Geist ist willig, das Bett ist warm, aber ich überwinde diese Lauheit. Und ich klopfe nicht mein Handy oder meinen Wecker so kaputt. Ich stehe auf. Handy ist dann nicht schuld. Ich wünsche euch in diesem Sinne, kommt zurück, baut wieder neu die Altäre auf. Ich meine auch die Familienandachten. Das sind die Altäre. Und zieht so durch die Lande und geht gegen den Strom dieser Zeit. Der Strom ist gleich. Der Satan will uns alle mitreißen. Und es werden nur wenige sein, die getreu bleiben. Sei getreu bis zum Schluss, bis ans Ende, bis zum Tod. So will ich dir, so werde ich dir die Krone des ewigen Lebens geben. Ich wünsche euch von ganzem Herzen Gottes Segen. Amen. Amen.